geboren, bin am Harzrand in Seesen geboren, in Gittelde, die ersten 5 Jahre meines Lebens verbracht und dann bin ich hier nach Clausthal gezogen, 75, den Rest könnt ihr jetzt rechnen, und habe dementsprechend meine Kindheit und Jugend hier verbracht und habe dann in der Neuen Mühle, der Vorgänger von der Flambacher Mühle, die ihr kennt, habe ich meinen Zivildienst gemacht und habe dort eine Zeit lang gearbeitet. Ja, wen kenne ich hier noch, den einen oder anderen? Aber aus dieser Zeit, Renate. Ja, Frank und Renate habe ich sehr früh kennengelernt. Wir waren zusammen in einer Kleingruppe in der methodistischen Kirche, als sie noch war. Ich war da 13 oder 14 Jahre alt. Genaue Datum und all das weiß ich nicht mehr so ganz genau, aber eins weiß ich noch. Wir haben gebetet und wir haben die Bibel gelesen und wir haben in der Apostelgeschichte gelesen und haben gesehen, was dort passiert ist. Und wir haben uns die Frage gestellt, warum um alles in der Welt passiert das bei uns nicht? Diese Zeichen und Wunder und all das. Die haben sie bei uns nicht erlebt. Und wir haben uns danach ausgestreckt und wir haben gesucht, wo bekommen wir etwas, weil wir waren uns relativ sicher, es liegt nicht an Gott. Wir waren uns relativ sicher, es muss irgendwo bei uns liegen. Und so sind wir nach Hamburg gefahren, in die Gemeinde von Kopfermann, denn dort passierten Dinge. Und wenn ich mich recht erinnere, Renate, seid ihr in der Schweiz gewesen und ihr habt dort erlebt, was es bedeutet, im Heiligen Geist getauft zu werden. Und mit dem seid ihr nach Clausthal-Zellerfeld zurückgekommen. Wenn ich mich richtig erinnere, seid ihr in die Kleingruppe an dem Abend gekommen und habt gesagt, wir haben's. Wir haben's. Und so haben sie uns die Hände aufgelegt. Wir haben die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Und bei mir hat das unfassbar viel verändert. Ich sage immer gerne, bei mir wurde der Turbo gestartet. Mit dem, dass der Heilige Geist unser Leben geflutet hat, kam die Erkenntnis, dass wir auch die Taufe im Glauben erleben müssen. Das war aber nicht so einfach in der methodistischen Kirche, weil da war eine Verbindung, Kanzelgemeinschaft mit den Evangelischen. Und dann wurde gesagt, wenn ihr euch jetzt nochmal wieder taufen lasst, dann geht das nicht. Konsequenz war, wir mussten die Gemeinde verlassen. Und da ich aus einem katholisch-apostolischen Hintergrund komme, ich bin aufgewachsen hier im Pulverweg, da wo die kleine Kirche ist, die katholisch-apostolische, wollte ich mich natürlich auch nochmal taufen lassen, aber meine Eltern fanden das nicht gut. Sie haben das nicht zugelassen. Und ich habe mich ihnen untergeordnet und ich habe ihnen dann aber gesagt, ihr habt jetzt 4 Jahre Zeit zu beten. Und wenn ihr in diesen 4 Jahren nicht bewirkt beim Herrn, dass er mir was anderes sagt, werde ich mich mit 18 taufen lassen. Und in der Zwischenzeit haben wir dann gebetet, weil wir waren ohne Gemeinde. Und dann haben wir Kontakt zu Thorsten Moll bekommen und verschiedenen anderen. Es war eine Gruppe von 12 Personen, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und wir haben mit 12 Personen diese Gemeinde gegründet. Renate, was ein Vorrecht. Es gab noch eine Zeit davor, da haben wir für Erweckung gebetet mit einer alten Dame. Wie hieß sie? Weißt du es noch? Ich komme nicht mehr auf ihren Namen. Egal, wir haben uns jede Woche getroffen und haben darum gebetet, dass Erweckung hier passiert. Ich will sie immer noch sehen. Als ich dann 18 wurde, habe ich mich in der Schwimmhalle taufen lassen, weil der Herr nicht anders geredet hat. Und eins kann ich sagen, diese Gemeinde hier ist durch Gebet entstanden und ich freue mich, dass sie immer noch existiert. Ich bin da sehr dankbar für. Ich habe dann Kfz-Mechaniker gelernt bei der Firma Herterich. Okay, besser so. Ich hoffe, es ist gut. Danke. Bei der Firma Herterich oben in Zellerfeld habe ich Kfz-Mechaniker gelernt, dann, wie gesagt, Zivildienst gemacht. Und dann bin ich zum Studium nach Braunschweig gegangen und das hat alles verändert. Ich wollte nicht weg aus Clausthal. Ich wollte unbedingt hier bleiben, weil ich wollte doch die Erweckung erleben. Das war der eigentliche Grund. Das Wetter, wenn es so ist wie heute, habe ich geliebt. Ansonsten gebe ich zu, habe ich es gehasst. Und so bin ich dann doch irgendwie in Braunschweig hängen geblieben, bin vom ersten Tag an dort ins Christuszentrum gegangen, weil man mir gesagt hat, du gehst nach Braunschweig, dann gehst du ins Christuszentrum. Ich war gehorsam, habe das gemacht und bin im Christuszentrum geblieben, habe dort dann studiert. Und nach meinem Studium war das Ziel, in die christliche Entwicklungshilfe zu gehen. Ich habe Fern- und Entsorgungstechnik studiert und wurde angestellt im Christuszentrum mit genau diesem Ziel, dass ich mit meiner Frau, meiner damaligen Frau, dann nach Afghanistan gehe mit Schelternau. Und in diesem Jahr ist meine Ehe zerbrochen und so konnte ich nicht gehen. Und ich habe dann meine Anstellung wieder der Gemeinde zur Verfügung gestellt, aber die wollte sie nicht mehr haben. Sie haben gesagt, du bleibst. Und so wurde ich Bauleiter, habe Bauleitung gemacht im Christuszentrum für das neue Gebäude und habe danach Theologie studiert und wurde Pastor im Christuszentrum. Vom Schüler, Studenten zum Pastor und bin dankbar, dass ich immer noch in dieser Gemeinde sein darf. Es ist ein Vorrecht für mich und das ist der Grund, weswegen ich nicht wieder hergekommen bin. Die super Kurzfassung meiner Geschichte mit dieser Gemeinde und meiner Heimat Clausthal. Wisst ihr, die Sehnsucht, die wir damals hier hatten, die hat nie aufgehört. Und bis heute bin ich hinterher. Bis heute bin ich hinterher. Und in den letzten 2 Jahren hat mich ein Thema tief bewegt. Und ich bin am Graben und bin am Gucken, was das für mein Leben und für unser Leben bedeuten kann. Und das ist das Thema des neuen Bundes und das Thema, wer Christus in mir ist und was das bedeutet. Und ich möchte euch in dieses Thema mit hineinnehmen. Und ich hoffe, dass ihr am Ende sagen könnt, nee, was Neues haben wir nicht gehört, aber irgendetwas, was unsere Herzen berührt hat. Das würde mir reichen, weil was Neues finden wir in der Bibel nicht. Aber wenn wir denn die Dinge verstehen würden, die dort stehen, würden wir einen Schritt weiterkommen. Und so möchte ich mit euch hineingehen. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich, sagt Jesus, bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Kurze Frage. Wer hat das Leben im Überfluss? Ja, das ist schon eine Herausforderung. Ganz besonders, wenn man mal schaut, was es im Griechischen bedeutet. Übermäßig, außergewöhnlich, überflüssig, darüber. Das ist Leben im Überfluss. Und ich will ganz ehrlich sagen, da ist noch viel Raum bei mir. Also ich bin nicht angekommen. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte hier jetzt was zu erzählen und dann, ja, nein, ich bin auf dem Wege. Überfluss. Wie könnte so ein Leben aussehen? Und ich habe ja erzählt, diese Sehnsucht, dass wir geschaut haben, was ist in der Apostelgeschichte, was ist in der Zeit von Jesus gewesen. Und was mich da beeindruckt hat, ist, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Lukas 9, 1 bis 2 und 10. Eines Tages rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, Dämonen auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, alle Menschen vom Kommen des Reich Gottes zu erzählen und die Kranken gesund zu machen. Ist ja schon ein cooler Auftrag, ne? Als die Apostel zurückkehrten, berichteten sie Jesus über alles, was nicht funktioniert hat. Steht nicht in der Bibel. Über alles, was sie getan hatten. Und das muss so viel gewesen sein, dass sie dann Zeit zur Ruhe brauchten. Denn sie haben sich dann erstmal zurückgezogen nach Bethanien. Oder Lukas 10, als er die 70 aussendet, er schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er selber später aufsuchen wollte. Und dann, die 70 kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, selbst die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir sie in deinem Namen ansprechen. Die haben wohl eine ganz schöne Menge zu erzählen gehabt. Von den Wundern, von den Kranken, die geheilt wurden, von den Dämonen, die sie ausgetrieben hatten. Und wisst ihr, wann ist das passiert? Das ist passiert, bevor Jesus gestorben war und das ist passiert, bevor der Heilige Geist ausgegossen wurde. Also mir gibt das zu denken. Was ist los mit mir? Unser Gott hat sich nicht verändert. Wir schauen mal in die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 5. Durch die Hände der Apostel aber geschahen ein paar kleine Zeichen und Wunder. Nein, viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Und so weiter, ihr kennt das. Sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Krass, oder? Mich fordert das, seitdem ich gläubig bin, heraus. Und es hört einfach nicht auf. Und ich will ganz ehrlich sein, ich habe da noch ganz schön viel Potenzial nach oben. Ich komme nicht als einer, der es hat. Ich komme als einer, der auf der Suche ist, als einer, der sich danach sehnt, als einer, der nicht aufhören will. Und nochmal, es liegt nicht an Gott. Er hat alles vollbracht. Er hat am Kreuz, ist er gestorben für unsere Sünden. Und wir dürfen sogar in seiner Gerechtigkeit unterwegs sein. 2. Korinther 5. Er hat den, der ohne Sünde war, Jesus für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes erhalten. Ist das nicht krass? Gerecht, wir sind gerecht durch Christus. Er hat alles getan, damit wir im Leben überfließende Fülle haben. Lass uns mal in den Epheser-Text hineingehen. Vielleicht hilft der uns, auf den Weg zu kommen. Epheser 1, 18. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alle anderen in dieser wie in der zukünftigen Welt. Ihr Lieben, allein dieser Text müsste ich jetzt eine ganze Woche drüber predigen. Schaffe ich nicht. So viel Zeit habe ich nicht und ihr auch nicht. Aber hier ist unfassbar was drin. Christus wurde von den Toten auferweckt. Und dieser Text sagt, dass die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, wo lebt in dir und mir? Ist doch unfassbar, oder? Das ist doch gigantisch. Wenn wir das ergreifen würden, ihr Lieben, dann wäre nichts mehr unmöglich. Nichts mehr. Es wäre alles möglich, weil diese Kraft macht alles möglich. Was ist los mit uns? Ich sehne mich so sehr danach. Wie kommen wir auf den Weg? Ich finde einen Hinweis in Vers 18. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, dass ihr die wunderbare Zukunft begreift und erkennt. Das Erbe, was wir schon geschenkt bekommen haben, erkennen können. Ich glaube, das ist unser Job. Dass wir anfangen zu ergreifen, erkennen und dass wir uns auf den Weg machen, daran zu kommen, dass wir nicht mit dem Status quo zufrieden sind. Dass wir nicht sagen, ja, ist halt so. Wenn wir beten und keine Kranken werden gesund, dann ist das halt so. Ihr Lieben, ich will das nicht mehr. Ich will diese Kraft, die Christus in mich hineingelegt hat, ich will mit der verbunden sein. Ich will, dass das, was er mir zur Verfügung gestellt hat, das ist ja da, dass das von mir ergriffen, begriffen, erleuchtet wird. Woran kann das liegen, dass es oft nicht der Fall ist? Und ich nehme euch jetzt ein kleines bisschen mit auf eine Reise und ich hoffe, dass uns das hilft, ein bisschen mehr zu verstehen. Ich möchte lesen aus 2. Korinther 11, Vers 3. Paulus sagt dort, ich fürchte nur, dass es euch wie Eva geht, die damals durch die Falschheit der Schlange verführt wurde, genauso könnten auch eure Gedanken von der aufrichtigen Hingabe an Christus abkommen. Ich finde es spannend, dass Paulus hier zu Eva kommt und sie als Beispiel nimmt und sagt, hey, ich befürchte, ihr werdet genauso verführt, wie Eva verführt wurde. Und immer wenn ich bei uns in der Gemeinde an den Anfang zurückgehe, fangen sie immer schon alle an zu lachen, weil das ist meine Spezialität. Ich sage immer, am Anfang steht schon alles. Wenn wir den Anfang begreifen, dann kommen wir weiter. Also, um was wurde denn Eva betrogen? Haben wir eine Idee, um was sie betrogen wurde? Wir schauen mal nach. Genesis 3, 1. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Baum des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ach, ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden. Spannend, oder? Ihr werdet die Augen geöffnet bekommen. Ist es nicht genau das, was Paulus gesagt hat, was wir bekommen sollen? Wisst ihr, worum es hier geht? Wenn ihr von dem Baum esst, werdet ihr wie sein, wie Gott. Wie Gott, das ist der Gedanke. Jetzt ist aber das Spannende, wie hat Gott den Menschen geschaffen? Da schuf Gott den Menschen, Genesis 1, 27, nach seinem Bild. Er schuf sie in seinem Ebenbild. Zweimal Bild, das muss uns was sagen. Wenn die Bibel was doppelt, dann meint sie es ernst. Dann heißt das was. Also, Eva war Gott ähnlich, wie Gott geschaffen. Ja, sogar sein Lebensatem war in ihnen. Und diese Eva, die Gott so ähnlich war, die, nein, sie war nicht wie, sie war nicht Gott. Ja, bitte, richtig verstehen. Aber sie war von ihm wie Gott geschaffen, wusste diesen Fakt offensichtlich nicht. Ist das nicht spannend? Sie wusste das nicht. Und so konnte die Schlange sie verführen. Und hat ihr gesagt, dass, also im Endeffekt, der Knaller wäre ja noch gewesen, du bist eigentlich schon Gott, aber willst du werden wie Gott? Ja? Sie wusste nicht, dass sie schon in dem Bild Gottes geschaffen war. Und ihre Sehnsucht war, Gott ähnlicher zu werden. Wisst ihr, diese Geschichte ist eine Frage der Identität. Und da möchte ich mit euch hin. Welche Identität haben wir? Haben wir die Identität, dass wir erneuert sind in Christus, gerecht in Christus, dass dieser Christus sogar in uns lebt und uns erneuert hat? Haben wir die Identität des Christus in uns oder haben wir die Identität des Joachims, in meinem Fall, der Fehler macht, der sündigt und was auch immer macht? Welche Identität habe ich? Wisst ihr, Eva, sie hat ihre Identität, ihre Verbindung zu Gott verloren, obwohl sie die schon hatte. Sie wurde um die Identität betrogen. Nur weil sie nicht wusste, was sie hatte, hat sie aus eigener Kraft versucht, sich das zu nehmen, wonach sie sich sehnte. Und wisst ihr, ich habe das Empfinden, dass auch wir seit 6000 Jahren, die Menschheit, getäuscht werden, betrogen werden um die Identität, die Gott uns Menschen eigentlich gegeben hat. Womit wurde Jesus als allererstes versucht, als er am Beginn seines Dienstes war? Matthäus 4, Vers 3. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist. Wieder die Identitätsfrage, nichts anderes. Die erste Versuchung bei Adam und Eva und die erste Versuchung bei Jesus, exakt das Gleiche. Identität. Wer bist du? Ich versuche mal praktisch zu werden. Ins Hier und Jetzt. Ein Beispiel. Wenn du krank bist, was machst du? Dann nehmen wir uns gerne die Bibel und sagen, hey komm, such dir die Bibelstellen, wo es um Heilung geht und dann nimmst du das und ergreifst das. Also wir werden da jetzt mal ganz praktisch. Man ist krank und dann sucht man sich eine Bibelstelle. Ah, da haben wir eine schöne mit der blutflüssigen Frau, Markus 5. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. In der Menge war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutung litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört, sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe, berührte den Saum seines Gewandes und denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Diese arme und kranke Frau hatte gehört, dass von Jesus eine so große Kraft ausgeht, dass man ihn nur berühren muss. Was machen wir jetzt? Wir lesen diese Stelle. Wir waren vielleicht auch schon bei ganz vielen Ärzten. Konnte uns keiner helfen? Dann kommen wir ja in der Regel auf die Idee zu beten. Ich hoffe, ihr ein bisschen früher, aber bei mir ist das manchmal so eine Sache. Und dann nehmen wir uns diese Frau als Vorbild und sagen, so wie sie das gemacht hat, ein bisschen näher an Jesus ran, seinen Saum berühren und dann werde ich gesund. Hört sich das gut an? Darf ich euch was sagen? Ist falsch. Das ist nicht der Weg. ist gemein gewesen, ich weiß. Aber ich möchte euch ein bisschen herausfordern, damit was hängen bleibt. Wisst ihr, was der eigentliche Weg sein müsste? Was haben wir eben gelesen? Wer lebt in uns? Christus lebt in uns. Was hat er mitgebracht? Aber er hat was ganz Besonderes mitgebracht, haben wir eben gerade gelesen. Was hat er mitgebracht? Leben hat er mitgebracht, ja, aber ich bin jetzt ein bisschen penetrant, ja. Kraft, ich höre, Kraft hat er mitgebracht. Was für Kraft? Lebenskraft, die Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat. Wenn wir krank sind, ihr Lieben, um was um alles in der Welt wollen wir mehr als Christus in uns mit der Kraft, die es ermöglicht hat, ihn von den Toten aufzuerwecken. Wow, jetzt wird es ein bisschen eng, oder? Auch für mich. Ich habe das Empfinden, wir identifizieren uns immer mit den Falschen. Ich habe jetzt bewusst ein provozierendes Beispiel genommen. Ich weiß, Krankheit ist echt eine der herausforderndsten Dinge und ich mache es mir nicht leicht. Aber daran wird es für mich so schön deutlich. Wie kommt es, dass wir uns eher mit einer Sünderin identifizieren, anstatt dass wir auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, Jesus lebt doch in mir. Ich will mich mit dem Christus, der in mir lebt, verbinden. Kolosser 1,27. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Und darin liegt was? Eure Hoffnung. Ihr werdet an was teilhaben? An seiner Herrlichkeit. Wow. Ist das nicht krass? Als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, ist mir bewusst geworden, warum Jesus im Johannes über den Weinstock und die Reben spricht. Warum er sagt, ihr müsst verbunden sein mit mir. Ich habe das Empfinden, Christus lebt in mir mit allem, was er mitgebracht hat. Und ich habe das Empfinden, da ist nur so ein Mikrometerschlauch, der seine Kraft, und allein so ein Mikrometerschlauch würde ja schon alles sprengen in meinem Leben. Ja, aber ich hab das Empfinden, da ist so die Verbindung zwischen Christus und mir, der lebt doch in mir, aber die Verbindung zu mir ist irgendwie mini. Keine wirkliche, echte Verbindung da. Und das fordert mich heraus. Zweite Korinther 13. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch ist? Wenn nicht, dann wärt ihr ja untüchtig. Ihr Lieben, ich höre nicht auf, uns das vor Augen zu führen. Christus lebt in uns. Und wenn wir anfangen, das zu ergreifen, verändert sich unser Leben. Wir brauchen nicht mehr. Das ist alles, was wir brauchen. Und ich habe das Empfinden, dass es dem Teufel gelungen ist, uns tatsächlich zu betrügen, um diese Identität des Christus, der in uns lebt. Kolosser 2, 9 bis 11. Denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Und durch die, und jetzt kommt's, die Verbindung mit ihm, seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt. Wir sind also, wenn ich den Text richtig verstehe, mit der ganzen Fülle des Göttlichen leibhaftig verbunden. Sagt doch dieser Text, oder? Habe ich es missverstanden? Krass, oder? Er ist der Herr über allem Herrscher und alle Mächte. Und weil er ihm gehört, seid auch ihr beschnitten, aber nicht durch einen äußeren Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und besteht im Ablegen eurer alten Natur. Ach, jetzt wird's interessant. Vielleicht hilft uns das weiter. Ich habe was mitgebracht. Ich muss Dinge immer praktisch haben. Ich habe euch Adam mitgebracht und ich habe euch Jesus mitgebracht. Und hier haben wir eben gerade gelesen, die Verbindung mit ihm. Mit wem sind wir verbunden? Ihr sagt so platt Christus. Wenn das wirklich so wäre, ich provoziere jetzt ganz bewusst, wenn das so wäre, müsste unser Leben anders aussehen, oder? Entschuldigung, ich will niemand zu nahe treten, aber ich tue es. Ich trete ja auch mir zu nahe. Ja, ich bin niemand voraus. Okay? Nochmal, ich rede hier gerade zu mir selber. Ich predige mir selber. Das ist immer das Schöne beim Predigen. Also, die Natur der Dinge ist folgende. Wir sind einfach alle erstmal bei Adam angeschlossen. Und ja, stellt euch jetzt mal vor, dass hier so, ne, verbunden. So funktioniert das. Und wisst ihr, was passiert? In dem Moment, wo wir Christus unser Leben geben, habe ich so irgendwie mit 7 oder 8 Jahren gemacht. Wisst ihr, was da passiert ist? Wurde das Kabel rausgezogen und Christus hat es bei ihm reingepackt. Ist das nicht genial? Ich wurde mit ihm verbunden. Hammer. Christus in mir. Aber wisst ihr, jetzt passieren spannende Dinge. Jetzt bin ich so unterwegs und dann passiert Folgendes. Römer 5, 12 und 17. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, ist auch durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Und hier haben wir etwas ganz Wichtiges. Wir sind verbunden gewesen mit dem Tod, wurden an das Leben angeschlossen und jetzt kommt's. Wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen? Und hier fängt unser Problem an. Gnade und Gerechtigkeit. Immer wenn wir anfangen, uns als Sünder zu sehen. Ich habe gesündigt, also bin ich ein Sünder. Wisst ihr, was dann passiert? Ich selber ziehe mich hier raus und hänge mich wieder rein, weil ich bin ja ein Sünder. Und schon bin ich wieder bei Adam. Ich fange an, meine eigenen Taten zu tun. Ich strenge mich an, ich krampfe mich ab. Anstrengen aus eigener Kraft. Wisst ihr, wo hänge ich drin? Doch ganz simpel. Bei Adam. Verbunden mit Adam. Und wisst ihr, das ist ein ätzend anstrengendes Leben als Christ. Wir sind Christen und wir sind verbunden mit Adam. Also ich finde das ganz schön anstrengend. Warum? Weil wir eine ganz simple Sache nicht zum Teil unseres Lebens werden lassen. Dass wir gerecht in Christus sind. Und dass wir alles aus Gnade schon haben. Und immer wenn wir merken, und so trainiere ich gerade in meinem Leben, immer wenn ich merke, dass ich mal wieder mich da reingeklemmt habe. Herr Jesus, es tut mir leid. Ich will nicht mehr aus eigener Kraft leben. Herr Jesus, du hast alles für mich erworben. Du bist meine Gerechtigkeit. Du hast alles, was ich brauche. Das ist das, was ich tue. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich das tue am Tag. Weil ich immer wieder anfange, an meiner Gerechtigkeit rumzubasteln. Nämlich an Christus, der meine Gerechtigkeit ist. Und wisst ihr, woran das liegt? Das ist mein Denken. Mein Denken ist so verprägt. Ganz besonders, ich bin ja in einer Familie und in einer Kirchengemeinde aufgewachsen, wo Leistung Nummer eins war. Alles leisten, alles richtig machen, alles schaffen. Und wisst ihr, das ist echt schwierig, das loszuwerden. Und immer wieder komme ich da in diese Denkstrukturen rein. Anstatt im Glauben zu agieren, versuchen wir durch Taten die himmlischen Dinge zu erlangen. Hast du schon mal versucht, Himmlisches durch eigene Taten zu schaffen? Ey, das ist ätzend. Da mühen wir uns ab und das passiert nichts. Das habe ich in meinem Leben schon so oft gemacht. Das Zweite, die himmlischen Dinge sind außerhalb unserer Vorstellungskraft. Wir können sie uns nicht vorstellen. Und immer wenn du irgendetwas nicht vorstellen kannst, fällt es uns unfassbar schwer, es zu glauben. Ist das biblisch? Ich nehme euch mit hinein in eine biblische Geschichte. Die Kundschafter im verheißenen Land oder vor dem verheißenen Land, ja, das Volk Israel ist aus Ägypten raus, hat sich auf den Weg gemacht, ist vor dem verheißenen Land, 12 Kundschafter wurden ausgesandt und dann kommen sie zurück und sie sagen, tolles Land, richtig gut, aber. Und dann lesen wir in Numeri 13, Vers 30, Kaleb beschwichtigte das Volk, das über Mose aufgebracht war. Er sagte, wir werden hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir können es sehr wohl erobern. Aber die anderen Kundschafter sagten Folgendes. Wir können es nicht. Das Volk im Land ist stärker als wir. Und sie verbreiteten ein Gerücht unter den Israeliten über das Land, das sie erkundet hatten. Dieses Land verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Leute, die wir gesehen haben, sind so groß. Und besonders die Nachkommen Anaks, die Gewaltigen, ihnen gegenüber kamen wir uns wie Heuschrecken vor. Wir uns wie Heuschrecken vor. Und so haben auch sie uns angesehen. Aha, woher wussten sie das? Sind sie bei denen in den Kopf reingekrabbelt oder was? Oder haben sie gefragt? Ich vermute mal nicht. Ist doch interessant, oder? Und jetzt springen wir mal 40 Jahre weiter. Und dann lesen wir was ganz Spannendes. Josua 2, 8 bis 11. 40 Jahre später, sie sind wieder an der gleichen Stelle. Diesmal sind sie so klug und schicken nur 2 Kundschafter los. Noch bevor die beiden Israeliten sich schlafen gelegt hatten, kam Rahab, sie waren bei der Hure Rahab gelandet, zu ihnen aufs Dach und sagte, ich weiß, dass Jahwe euch das Land geben wird. Und jetzt hört richtig zu. Uns hat ein derartiges Entsetzen vor euch überfallen, dass alle Bewohner des Landes wie gelähmt sind. Denn wir haben gehört, dass Jahwe das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zog. Und wir wissen auch, was ihr mit den beiden Königen der Amoriter auf der anderen Jordanseite gemacht habt, mit Schion und Og. Ihr habt den Bann an ihnen vollstreckt und sie vernichtet. Als wir das hörten, haben wir allen Mut verloren. Keiner von uns wagt es noch, gegen euch zu kämpfen. Ja, euer Gott, Jahwe, er ist Gott im Himmel, oben und auf der Erde. Wisst ihr, was diese Frau ihnen erklärt? Dass sie 40 Jahre lang Schiss hatten und wie gelähmt waren. Und was machen die Israeliten in den 40 Jahren? Die rennen durch die Wüste. Woran lag's? An einem Bild in ihrem Kopf. Das war der Schlüssel. Sie haben sich selber wie gesehen? Als Heuschrecken. Das hat alles verändert. Wisst ihr was? Die hätten schon 40 Jahre früher in das Land einziehen können. Die hätten gar nicht gekämpft. Die hätten so einen Schiss gehabt. Die waren gelähmt. Und was haben sie gemacht? Sie sind 40 Jahre durch die Wüste gerannt. Irgendwie erinnert mich das an mein Leben. Ich habe den Eindruck, ich renne seit 40 Jahren durch die Wüste. Das ist nicht schön. Weil mein Christus hat alles in mich hineingelegt. Und offensichtlich habe ich noch so wenig davon erkannt. Ich wünschte mir so sehr, dass wir anfangen zu erkennen, wer Christus in uns ist. Ich wünschte mir so sehr, dass wir anfangen zu glauben, dass das, was er uns gesagt hat über sich und über das, wie wir durch ihn sind, dass wir das anfangen zu erkennen. Und dass wir nicht mehr uns selber sehen wie die Sünder, wie die Loser, wie die Nichtkönner, sondern dass wir ein inneres Bild bekommen, wer Christus in uns ist und was er möglich macht. Und damit ich nicht nur die tollen Dinge erzähle, eine Geschichte aus meinem Leben. Ich liebe es, um den Südsee zu gehen. Das ist ein netter Teich bei uns in Braunschweig. Da fahre ich, wenn möglich, einmal am Tag hin, mache da meine Gebetszeit, wenn ich drumherum laufe. Und vor einiger Zeit lief eine verkrüppelte Person vor mir. Schwer verkrüppelt. Und ich habe mich gerade mit diesen Texten beschäftigt. Und ich habe die Person von hinten angeschaut und ich musste sagen, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich traue mich nicht, diese Person anzusprechen. Obwohl ich weiß, dass dieser Christus in mir lebt, aber ich hatte nicht den Glauben, dass er durch mich was tun kann. Und so bin ich vorbeigegangen. Ich habe vielleicht dieser Person eine Chance genommen, aber mir auch. Ich will mehr Christus in mir ergreifen. Ihr merkt, ich bin noch nicht so weit. Aber ich will auf dem Weg bleiben. Und ich wünschte, dass diese Predigt in euch etwas auslöst. Lass uns jetzt bitte eine Zeit haben und ich bitte die Person, die sich ans Keyboard setzt, nach vorne, dass wir jetzt einen Moment mal innehalten. Ich glaube, dass wir ein neues Bild von Christus brauchen. Wisst ihr, wie wir das kriegen? Ich möchte praktisch werden. Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, wie wir das lernen können. Lass uns mal anfangen, die Bibel neu zu lesen. Wie lesen wir die Bibel, damit es funktioniert? Identifizier dich doch in Zukunft, wenn du mal liest, mit Christus. Nicht mit der Person, die zu Christus kommt, um geheilt zu werden, sondern sag doch einfach mal, Christus, du lebst doch in mir. Was würdest du jetzt tun, wenn du in mir lebst? Oder wenn du die Apostelgeschichte liest, identifizier dich doch mal mit den Aposteln und sag, hey Paulus, wie würdest du jetzt agieren? Christus lebte doch in dir, so wie Christus in mir lebt. Lass uns mal neu anfangen, die Bibel zu lesen mit dem Bild, es ist vollbracht, es ist in uns vollbracht. Es gibt nichts Neues mehr. Es gibt nichts, was uns fehlt. Christus kann nicht noch mehr machen. Es ist schon durch. Alles erledigt. Und das Einzige, was uns fehlt, dass wir das schon Vollbrachte Teil unseres Lebens werden lassen. Dass wir unsere Vorstellung verändern lassen und sagen, Christus, ich muss neu denken. Ich will so denken, wie du gedacht hast. Wusstet ihr eigentlich, dass Christus Mensch war, als er auf der Erde war? Der hat sich bewusst entschieden, Gott loszulassen. Der hat nie, ich nenne es immer gern die Gott-Card, er hätte sie ziehen können. Ja, die war in seiner Tasche. Er hätte sie rausziehen können und hätte sagen können, jetzt bin ich Gott. Hat er nie gemacht, er hat sie immer in seiner Tasche gelassen. So war er genauso Mensch wie du und ich. Er hat alles gemacht. Warum konnte er das? Weil er ein inneres Bild davon hatte, wer die Kraft ist, die in ihm lebt. Und wisst ihr, wer die Kraft ist, die in Christus gelebt hat? Sein Vater. Und deswegen ist er ständig bei seinem Papa gewesen. Er hat so viel Zeit wie möglich verbracht mit seinem Papa, nachts und wann immer. Und er hat sich von seinem Vater zeigen lassen. Er sagt, ich kann nur das tun, was ich beim Papa gesehen habe. Nur das kann er tun. Sehen wir die Dinge, die der Papa für uns vorbereitet hat? Ich bitte euch, dass ihr euch auf den Weg macht. Was darf ich euch verraten? Das wird kein Schnellschuss. Passiert nicht instantmäßig. Ich bin seit ein paar Jahren auf dem Wege. Und ich merke, es wird mehr. Ich merke, es wird stärker. Ich merke, es verändern sich Dinge. Ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, wenn irgendwas wehtut, Christus, du bist in mir. Und dann, damit das mein Denken rafft, mache ich es, dass ich mir selber die Hand auflege. Und dass ich sage, so Christus, du fließt jetzt durch mich, bist ja so oder so schon in mir, aber ich raff das nicht, du fließt jetzt durch mich, in mich hinein. Wisst ihr, was passiert? Mal sind die Schmerzen bupp, sofort weg. Und ich habe Tage, da tut mir es an der einen Stelle weh, ich bete, 10 Minuten später an der nächsten Stelle, ich bete. 10 Minuten später an der dritten Stelle, ich bete. 10 Minuten später an der vierten Stelle und manchmal fange ich an zu lachen und sage, Alter, hast du es immer noch nicht gerafft? Christus lebt in mir und ich bin auf dem Weg. Und dann gibt es Tage, weil letztens, noch als es kalt war, habe ich Halsschmerzen gehabt. Ich habe es einfach nicht gerafft. Ich bin den ganzen Tag durch die Gegend gelaufen, hatte Halsschmerzen. Und naja, wie ist das, wenn man nicht betet? Man hat halt Halsschmerzen. Und irgendwann abends habe ich gedacht, ich wollte doch eigentlich anders damit umgehen. Und dann habe ich jetzt gedacht, ach stimmt, ich könnte es ja mal machen. Ne? Die Hände aufgelegt. Nach 10 Sekunden waren sie weg. Und ich dussel laufe den ganzen Tag mit Halsschmerzen durch die Gegend. Funktioniert das immer so? Ganz besonders bei chronischen Krankheiten ringe ich. Die wollen nicht. Die sind in meinem Denken schon so etabliert, dass es mir echt schwerfällt. Und nochmal, ich bin auf dem Wege. Wenn ich anderen die Hände auflege, werden sie nicht einfach gesund. Mal schon. Und mal nicht. Ja, nur, dass ihr mich richtig versteht. Das ist nicht eine Erfolgsgarantie oder irgendwas. Es ist eine Beziehung mit unserem Gott. Das ist der Schlüssel. Ich bin auf dem Weg, die Beziehung zu meinem Gott zu vertiefen. Und das, was er vorbereitet hat, ich garantiere euch, wenn wir das sehen und ergreifen, wird es unser. Und darf ich euch was verraten? Das, was er nicht vorbereitet hat, können wir proklamieren, bis wir umfallen. Das wird nichts. Von daher, Beziehung ist der Schlüssel. Beziehung zu unserem Gott. Verbunden sein mit Jesus Christus, der in uns lebt. Ich möchte jetzt einen Moment innehalten. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns jetzt fragt, was möchtest du? Möchtest du aus eigener Kraft weiterleben? Oder bist du bereit, dein Denken erneuern zu lassen? Möchtest du dich anschließen an Jesus Christus, der in dir lebt? Es ist eine Entscheidung, die du treffen musst. glaube, dass in diesem Moment der Heilige Geist jeden fragt. Und ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der vielleicht Jesus noch gar nicht kennt und sich denkt, Alter, was redest du da vorne? Ich weiß gar nicht, über was du redest. Du kannst Christus in dich bekommen. Du brauchst ihn nur einladen. Du brauchst nur zu sagen, Jesus, ich habe keine Ahnung von dir, aber ich will dich kennenlernen. Komm in mein Leben. Ich garantiere dir, es wird sich was verändern. Wenn du das heute zum ersten Mal tun möchtest, komm nach dem Gottesdienst zu uns und du kannst es ganz konkret machen. Hey Jesus, ich bringe dir jetzt wieder neu mein Herz und ich sage, ich will verbunden sein mit dir. Und da, wo ich mich aus eigener Kraft wieder bewegt habe, will ich mich loslösen von meiner eigenen Kraft, von meiner eigenen Gerechtigkeit. Ich bin abhängig von dir und ich will in dir und mit dir leben. Verändere du mein Herz, Jesus. Verändere du mein Denken. Ich brauche dich. Amen.